Claudia?
Patrick.
Hast du irgendwas am GLHV3 gemacht? Weil beim IMO Resolutions kriegen die Leute Syntaxfehler bei manchen Abfragen.
Naja, ich habe da jetzt MariaDB, aber ist doch das gleiche, oder?
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ja, aber ich dachte, MariaDB ist ein Drop-in-Replacement für MySQL.
Ja, eben, dachte ich auch.
So viel
Ist das nicht
dazu.
so? Okay.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 33 vom Wartungsfenster vom 10. Mai 2023. Mit mir dabei mein persönliches Drop-in-Replacement.
Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf.
Wie habe ich denn das zu verstehen?
Ja, wenn ich immer in den Sack haue,
Ach
dann
so.
bist du der Ersatz.
Na toll.
Ja, das war übrigens eine Hommage an eine der letzten Folgen vom Engineering Kiosk, wo ich gelernt habe, dass MariaDB eben kein Drop-in-Replacement vor MySQL ist. Wobei das bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert hat.
Also mir ist auch nicht begegnet. Das sieht einfach nur, das zeigt einfach nur wieder, dass wir in einer anderen Bubble unterwegs sind.
Ja gut, ne, für ein bisschen WordPress oder so
Wahrscheinlich,
oder
genau.
UTRS.
Ja, mehr machen wir ja auch nicht damit.
Ist das wahrscheinlich egal. Naja, kommen wir mal direkt zu Erfreulichem, denn wir haben Feedback bekommen, nämlich einmal vom Willi. Der hatte eine Frage, wie oft wir eigentlich sowas wie TLS-Inspection bei Kunden oder Proxy-Server einsetzen. Die Frage fanden wir zumindest so, also eigentlich dachten wir uns, ja, machen wir ständig, und dann fingen wir an, darüber zu reden und merkten, dass wir da relativ unterschiedlicher Auffassung sind. Deswegen war das schon mal ein ganz gutes Thema. Und der Markus wollte gerne wissen, wie oft und was wir an Open Source so in unserer Bubble so einsetzen. Da werden wir auch gerne mal drauf eingehen. Und auch ein sehr schönes Feedback noch aus unserer Telegram-Gruppe. Wir hatten in der letzten Folge ja mal darüber gerätselt, oder wir hatten mal darüber sinniert, ob man denn VRRP zwischen unterschiedlichen Herstellern machen kann. Ja, der Falk hat es natürlich mal wieder ausprobiert.
Geht.
Funktioniert. Also, ne, das ist das Schöne an Standards. Das funktioniert dann einfach. Ja, wie ist es dir denn seit der letzten Folge so ergangen, ich möchte jetzt noch ein bisschen gute Stimmung verbreiten, bevor wir uns hier gleich wahrscheinlich beim ersten Thema
Ach so, du meinst
ein
so
wenig in die
richtig in
Haare
Rolle
kriegen.
kriegen, ja, okay. Nein, noch geht's mir gut, es ist ja auch erst Montag, ne? Kommt gerade aus dem Wochenende, da ist ja noch alles.
Da ist noch alles gut, ne? Ja, das ist immer so. Ja,
Jetzt habe ich wieder gespoilert, dass wir nicht Dienstagabend oder Mittwochmorgen auf, dass wir nicht live sind. Nein.
Nein. Wir haben diesmal nicht ganz so hart rumprokrastiniert mit der Aufnahme. Also diesmal hatten wir jetzt nicht so viele Terminkollisionen oder andere Dinge zu tun, dass wir dann mal wieder am Dienstagabend aufnehmen müssen. Dem einen oder anderen wird es ja vielleicht aufgefallen sein, dass unsere Folgen nicht am Mittwochmorgen im Podcatcher
Nicht
waren,
immer.
sondern vielleicht erst ein bisschen später.
Passiert.
Wir haben da aber Besserung gelobt und haben mal wieder unseren Schedule eingehalten. Und ich meine, wir haben immerhin, wobei zumindest die ersten Themen, die hatten wir ja relativ zeitnah schon rund.
Tatsächlich diesmal ja, aber wahrscheinlich auch aufgrund des Feedbacks, was gekommen
Und
war.
ne, da sehen wir es wieder, wenn ihr uns mit Feedback füttert, dann müssen wir uns nicht alle möglichen Themen hier aus den Fingern saugen. Aber ja, kommen wir doch direkt mal zum ersten Thema. Ja, also ich meine, die Frage, also ne, die Frage, die Willi stellt, ist, wie oft nutzen wir eigentlich sowas wie TLS-Inspection und wie stehen wir eigentlich so zu expliziten Proxys? Und wir reden hier von Proxys, also Clients, die in ein anderes Netz wollen, hinter einem Server, der Proxy spielt. Nicht Reverse Proxy, ne? Nicht Serverdienste
Ja.
über eine Kiste anbieten. Jetzt war ja so mein erster Gedanke, jetzt müssen wir ja das mit dem Wording schon mal ein bisschen gerade rücken, ne? Weil TLS-Inspection
Ah.
oder SSL-Inspection,
TLS, SSL.
Wo ist denn eigentlich der Unterschied? Da müssen wir vielleicht erstmal, damit wir das vom Wording klar haben, einen kleinen Exkurs machen.
Ja, bitte.
SSL versus TLS.
Ich überlasse dir die Bühne.
Oha, ah, super. Lustigerweise verwenden wir es ja beide synonym. Und das liegt auch schlicht und ergreifend daran, weil es ja eigentlich die gleiche Seite einer Medaille ist. Mhm. Also SSL, Secure Socket Layer, ist 95 rausgekommen und bis so 99 dann lag es dann in drei Versionen vor. Und TLS, also Transport Layer Security, kam 99 raus und war eigentlich so als SSL 3.1 geplant. Mhm. Und da hat die ITF dann aber gesagt, nee, da machen wir dann schön TLS 1.0 raus. Also, ne, wir reden da von, quasi von, ne, immer noch von der gleichen Seite einer Medaille. Denn das sind aufeinanderfolgende Protokolle einfach. Ne? Es geht um Verschlüsselung. Wir bewegen uns hier im Bereich der Anwendung. Und neben SSL V1, V2, V3, TLS 1.0 und 1.1 sind wir mittlerweile bei TLS 1.3, glaube ich, ne? 1.2 und 1.3. Das sind so die aktuellen Standards, mit denen wir uns da überall so rumschlagen. Und dass das eigentlich immer das Gleiche ist, das sieht man auch daran, ist es jetzt ein SSL-Zertifikat oder ein TLS-Zertifikat? Ne? Mhm. Auch das ist ja wieder sowas, ne, es ist eigentlich das Gleiche.
Ja, genau.
Ganz konkret wird aber halt mit SSL und TLS beschrieben, wie wir eben Daten in Transit, also ne, während der Übertragung, verschlüsseln. Und damit diese Daten, es geht ja da nicht nur um Verschlüsselung, sondern auch um die Authentizität der Daten. Mhm. Also ist der mir die Daten schickt, wirklich der, als der sich ausgibt. Deswegen umfasst fast SSL als auch TLS immer so mehrere Sachen. Also wir haben da Protokolle für den Schlüsselaustausch, für die Authentifizierung, die Signatur, dann die eigentliche Verschlüsselung, dann die Datenintegrität, den Hash. Und das Ganze endet dann, das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo so in Webserver-Konfigurationen gesehen oder in Load Balancern, das sind die sogenannten Cypher-Suites, die dann halt die verschiedenen Algorithmen beschreiben für die verschiedenen Einsatzzwecke. Und das fängt halt alles dann ganz am Anfang immer auch mit dem Thema Schlüsselaustausch ab. Also, ne, dieses übliche Problem, wie bekommen denn, ich glaube, es ist immer Bob und Alice, ne? Oder Alice und Bob.
Ja.
Wie bekommen die denn über ein abhörbares Medium einen geheimen Schlüssel ausgetauscht? Ne? Das ist also ganz am Anfang von so einer Kommunikation, dieser Schlüsselaustausch. Und da haben wir dann zum Beispiel solche Sachen im VPN, kennen wir den Pre-Shared Key zum Beispiel. Oder aber gibt dann auch das Diffie-Hellman-Protokoll, welches eben den Schlüsselaustausch über ein unsicheres Medium ermöglicht. Oder aber RSA. Oder halt jetzt auch die ganzen neuen Sachen, diese ganzen Elliptic-Curve-Sachen, Elliptic-Curve, Diffie-Hellman,
ja,
etc. Genau, dann haben wir halt die Authentifizierung, also wie authentifizieren sich Server und Client gegenüber. Mhm. Da haben wir bei Webservern immer das Thema Zertifikate. Mhm. Zertifikat hat einen privaten Teil, den privaten Schlüssel und einen öffentlichen Teil. Mhm. Und das wird halt dann auch verwendet, damit sich dann halt Server und Client beziehungsweise, dass der Server halt Daten verschlüsseln kann, der Client kann es mit Hilfe des öffentlichen Teils des Zertifikats wieder entschlüsseln und so weiter. Dann haben wir ganz klassisch das ganze Thema Verschlüsselung, also wie werden die eigentlichen Daten verschlüsselt? Da reden wir dann über Blockcipher, ne? Heute reden wir da über AES oder so ein paar modernere Algorithmen wie Camellia oder was haben wir da noch? Oh Gott, hier Araya, glaube ich, gibt es da noch einen. Dann unsere guten alten Hash-Algorithmen, ne? MD5, macht heute hoffentlich keiner mehr. Nee, dieses ganze Thema SHA-1, SHA-256 oder hier diese neuen fancy Sachen, Poly 1305, das ist dann halt, ne, die Datenintegrität sicherstellen mit Hilfe von Hash-Algorithmen. Und am Ende fallen dann halt diese typischen Cypher-Suites daraus hier, ne? EC, DHE, ECDSA, AES 128, GCM, SHA-256. Gesundheit.
Gesundheit.
Am Ende des Tages ist das einfach die Aufeinanderfolgung von, ne? Cypher für den Schlüsselaustausch, für die Authentifizierung, für die Verschlüsselung, für den Hash. Letztens hatte ich noch bei einem Kunden die Anforderung, da ging es darum, bei einem IPsec-VPN, IKE V1, sollten DH-Gruppen, also Diffie-Hellman-Gruppen, ne? Diese Diffie-Hellman-Gruppen kennen wir ja aus dem Bereich VPN, IPsec, die sollten mal erhöht werden, weil DH2 Ist nicht mehr ganz so schön.
Ich finde, das sollte nicht mehr zur Auswahl stehen auf aktuellen Firewalls.
Ich glaube, die hat 2024 Bit, ne? Ich meine, ja. Und ja, ich
so
glaube,
hab ich doch nicht im Kopf jetzt.
Ja, also, ich meine, warum ist das interessant? Ich meine, ne, diese DH-Gruppen, also IPsec-VPN, Phase 1, Phase 2, in Phase 1 werden die halt für den Schlüsselaustausch gebraucht. Also Diffie-Hellman ist das der Algorithmus, mit dem der Schlüsselaustausch stattfindet. Und da reden wir dann über Primzahlen. Und diese, ja, ich glaube, diese DH-Gruppen geben an, wie lang diese Primzahl, diese Primzahlgruppen sein können. Und da ist es, also es gibt da halt so Angriffsszenarien, dass du halt zum Beispiel die häufigsten Primzahlen mit, weiß ich nicht, 1024 Bit Länge vorausberechnest und die dann halt verwendest, um dann halt diese Implementierung anzugreifen. Primzahlen sind ja sowieso immer ganz wichtig in der Verschlüsselung, so Primfaktorzerlegung, ne? Lange Primzahlen sind halt irgendwie, ne, schwierig auseinanderzunehmen. Dann sind die Schlüssel aber auch sehr lang, weil diese Primzahlen dann zum Beispiel sehr lang sind. Und da schlägt dann zum Beispiel dieses ganze Thema Elliptic Curves, also elliptische Kurven,
ja,
rein, weil die halt bei einer deutlich kürzeren Schlüssellänge ähnlich sicher sind. Mhm. Deswegen möchte man heute auch dann viele dieser Cypher auf Elliptic Curve umstellen, einfach weil die Schlüssellängen dann kleiner sind und die sind trotzdem sicherer. Und, ne, kürzere Schlüssel macht Verschlüsselung wieder schneller. Etc. Klammer zu. Wir reden heute nur noch von TLS, weil, ne, sobald SSL, ich sag mal, im Sinne des Protokolls oder, ne, fällt, ist das schlecht.
Ja, das willst du auch nicht mehr. Ja.
Nee, weil also alles, was SSL ist und alles, was TLS 1.0 und 1.1 ist, gilt heute als unsicher. Das heißt, wenn wir heute über Verschlüsselung reden, dann reden wir immer über TLS 1, 2, 1, 3.
Hast du noch oder fällt dir irgendein Fall ein, wo du für eine Anwendung TLS 1.0 oder älter offenhalten musst?
Sind dann eigentlich nur noch sehr alte Client-Komponenten. Also spontan fällt mir nichts ein. Also ich hatte das mal bei meinen eigenen Mail-Servern mal untersucht. Ich habe irgendwann mal gesagt, okay, ich nehme nur noch TLS-verschlüsseltes Zeug an und nur noch TLS 1.2. Hat mein Spam-Aufkommen signifikant reduziert, aber wirklich auch nur Spam. Man kann das ja zum Beispiel in den Postfix-Logs sehr schön nachgucken, auf welche Cypher-Suite sich das Client und, also auf welche Cypher-Suite sich die beiden Server bei der Kommunikation einigen. Das ist nahezu alles TLS 1.2. Also das müssten schon echt alte Brocken sein, die da nur noch mit TLS 1.0 um die Ecke kommen. Schlimmer wird's, wobei, nee, gar nicht wahr. Also denk mal hier an das ganze Thema so Windows 7 und so weiter, Server 2.12, die konnten alle kein TLS 1.2, glaube ich. Das musste man alles irgendwie...
2.12 auch nicht?
Ja, das musste man auch irgendwie nachflicken oder zumindest aktivieren.
Doch, das konnte man nachflicken.
Ja,
weiß ich nämlich noch, das ist man mal bei einer Exchange-Installation.
Exakt, ne, so IIS.
Genau.
Oder auch .NET oder sowas, da musste man das noch nachflicken.
Im Zusammenhang mit Exchange Hybrid ist mir das einmal in den Rücken gefallen.
Ja, aber ich glaube, das lag auch daran, weil Microsoft ihrerseits nur noch gesagt hat, wir machen nur noch TLS 1.2.
Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gesehen, ist es sogar 1.3. Wenn
auswendbar, ja,
dann machen jetzt, sie 1.3.
Ne? Nichts Ungewöhnliches ist. Und TLS 1.3 ist ein schönes Stichwort. Wenn wir uns nochmal mit der Eingangsfrage beschäftigen, machen wir TLS Interception. Weil eigentlich war bei TLS 1.3, oder das war Wunsch der ITF, TLS 1.3 sollte so gebaut werden, dass man es nicht aufbrechen darf. Oder aufbrechen kann. Dann war das Mimimi sehr groß und dann hat man es dann doch wieder gemacht. Also, worum geht's bei irgendwas Interception? Es geht darum, dass man
ich hätte jetzt sogar noch mal abgegrenzt. Interception ist für mich noch was anderes. Also Interception wäre für mich zum Beispiel, wenn ich ganz einfach SSL, Anführungsstrichen, Offload mache, sprich ich habe meinen Load Balancer, da möchte ich mein zentrales Zertifikat pflegen. Damit breche ich natürlich dann auch zwischen Client und Server auf am Ende. Das ist für mich Interception, aber ich greife nicht in diesen Traffic ein. Ich mache nur ein Load Balancing und ich lade das Zertifikat an einer anderen Stelle ab.
Genau, ich möchte nicht, dass mein Backend-Server mit Verschlüsselung belastet wird, zum Beispiel?
Ja, mit Verschlüsselung belastet wird. Oder ich möchte nicht auf 5 Servern das Zertifikat austauschen nach einem Jahr, wenn es abläuft.
Das ist dieser klassische Begriff vom SSL-Offloading.
Ja.
Du hast eine Reverse-Proxy-Komponente, die den Verkehr verschlüsselt. Also ne, Client zu Reverse-Proxy und Reverse-Proxy zum Backend, spricht dann wieder HTTP. Also das ist dieses Offloading. Tatsächlich ist es ja häufig, machen wir es ja aus ganz anderen Gründen. Du hast ja völlig recht. Tatsächlich machen wir diesen ganzen Schweinkram ja heute eigentlich nur deswegen, weil wir zu faul sind, auf Backend-Servern Zertifikate zu pflegen.
Ja.
Weswegen wir dann halt eine verschlüsselte Verbindung haben, Client zum Reverse-Proxy, Load-Balancer, whatever, und dann nochmal eine verschlüsselte Verbindung vom Reverse-Proxy zum eigentlichen, zum eigentlichen Server.
Das sind daran eben zwei Verbindungen. Jetzt, genau, daran habe ich jetzt gedacht, als du das Wort Interception genannt hast. Aber eben dieser Schritt weiter, wenn ich darin noch Mechanismen, egal ob Reverse oder Forward eigentlich, wenn man es so sieht, du kannst ja auch im Reverse-Proxy-Content-Inspection machen.
Ja gut, wann muss ich das denn überhaupt machen? Vielleicht stellen wir uns mal eher die Frage.
Wann muss ich das denn? Will ich das überhaupt machen? Das sind ja alles ganz andere Fragen hier. Ja. Ich rede ja nur darüber, was du kannst.
Aber ich muss das ja auch machen, wenn ich mit diesem Verkehr irgendwas machen will. Schönes Beispiel. Bleiben wir nochmal bei unserem Beispiel. Load Balancer-Reverse Proxy.
Ja.
Seitdem die beim Engineering-Kiosk damit angefangen haben, ne? Muss ich jetzt immer überlegen, ist das jetzt Reverse Proxy, ist das Load Balancing, ist das egal. ich muss das ja zum Beispiel machen, wenn ich zum Beispiel Header manipulieren will, wenn ich URLs umschreiben will. Das kann ich halt erst dann machen, wenn ich die Verschlüsselung aufbreche, damit ich diesen Verkehr halt in seiner Reihenform, in seiner unverschlüsselten Form habe. Und das kann ich halt nur dann machen, wenn ich eben diese Verschlüsselung knacke. Wie mache ich das? Ist ja egal, ob wir jetzt über Reverse oder Forward Proxy reden, es ist halt immer so, es gibt keine direkte Verbindung zwischen Client und Server.
Genau.
Es gibt immer jemanden in der Mitte, der diese Verbindung annimmt, auch mit einem Zertifikat, wie auch immer gestaltet, eine verschlüsselte Verbindung herstellt und dann seinerseits selber eine verschlüsselte Verbindung zum Ziel erstellt. Klassisch Man in the Middle.
Ja, genau. So, und was war deine Frage?
Ich muss das ja machen, damit ich an dieser Stelle, nämlich wenn ich in der Mitte sitze und diese beiden Verbindungen quasi in der Hand habe, damit ich da mit dem Verkehr was machen kann.
Genau, mit dem verschlüsselten Verkehr.
Genau, oder dann in diesem Fall an der Stelle nicht mehr verschlüsselten Verkehr. So, warum will ich das, oder was gibt es für Anwendungsfälle, wo ich das mache? Jetzt hatten wir gerade diesen Fall Reverse Proxy, jetzt muss ich dann irgendwelche URLs umschreiben, Header umschreiben für mein Backend-System, da muss ich das machen. Jetzt haben wir die andere Richtung.
Du kannst ja auch Forward Proxy, denken wir mal Forward Proxy, jetzt hast du ja mehrere Möglichkeiten, entweder hast du einen, es gibt auch verschiedene Begrifflichkeiten für, aber ich mag am liebsten das Wording expliziter, impliziter Proxy. Der explizite ist, der, den du im Client-Betriebssystem einstellen musst und wo ich glaube, mir ist noch kein unproblematischer, expliziter Proxy begegnet.
Es ist immer Peter.
Immer, ne? Also, ich habe das nie als gut empfunden. Also nie so, das läuft einfach mal. Expliziter Proxy.
Genau, also Kernproblem, den ich da immer sehe, ist, dass die Leute daran scheitern, dass sie nicht genau unterscheiden können, wann muss Verkehr durch den Proxy durch und wann muss er am Proxy vorbei. Und das ist ja immer.
Und was macht die Firewall, wenn du an der Proxy, am Proxy vorbeigehst? Genau. Ne, das muss man alles auf dem Schirm haben, um das zu durchblicken.
Dazu kommt ja, dass das auch bei Windows nicht immer, also zumindest wir kennen halt diese Windows-Bubble, das ist halt nicht immer einfach. Nicht immer benutzt das Betriebssystem den eingestellten den eingestellten Proxy.
Ach, wo war das noch? Beispiel, Exchange Hybrid. Der Konfigurator, da musst du dann auch mit einer vorab musst du den Proxy mitgeben manuell. Er nimmt einfach nicht den aus dem Betriebssystem.
Nee, das ist ja so eine hässliche .NET-Sache. Das heißt, du musst es in irgendwelche .NET-Files reinwürgen.
Nee, oder in eine Registry, oder?
Oder in Registry?
Irgendwas. Jedenfalls
V-Center.
V-Center.
V-Center-Updates kriegen per Proxy geht, aber dass er dann zum Beispiel für einen ILO Amplifier oder einen OneView, was weiß ich, diesen Proxy nicht benutzt, das ist dann schwierig.
Ja, und außerdem, mir scheint es bei vCentern auch so zu sein, dass es je nachdem, von einem Patch auf den anderen funktioniert und dann wieder nicht mehr.
Ja, weil dann Config-Files wieder überschrieben werden und hin und her.
Genau, es werden Config-Files überschrieben und das habe ich noch nie gesehen, du musst Sonderzeichen escapen in,
oh ja,
in der Textdatei.
Wenn die, genau, wenn die also Sonderzeichen in Kennwörtern sind, Proxy, wenn du einen Proxy mit Authentifizierung,
unfassbar,
hast. Ne?
Mhm. Unfassbar, will man also nicht.
Genau, explizite Proxys, also die Dinger, die ich wirklich sage, ne, muss ich angeben, so Port 8080 und so weiter, das ist immer Peter.
Und das können wir auch ganz schnell beantworten, wir machen sowas nicht. Wir müssen neue aufbauen bei Kunden.
Ja, der letzte Proxy, den ich konfiguriert habe, ist schon ein bisschen länger her. Wobei das früher vielleicht auch nicht so, das war früher vielleicht auch nicht so schwierig, weil du nicht so viele Wege am Proxy vorbei hattest. Heute hast du ja ganz viele Diven bei Anwendungen, die sagen, ich will gar kein Proxy, ich will selber die Internet. Aber expliziter Proxy machen wir heute, also wir heute eigentlich nicht mehr.
No,
das liegt aber auch nur daran, weil wir Firewalls benutzen,
die das implizit können.
Genau.
Ganz genau, die das implizit können. Das heißt, an der Firewall muss der Traffic ja sowieso vorbei ins Internet.
Korrekt.
Das heißt, da kann man ja ansetzen. Ist doch wunderbar.
Und bei einer Firewall heißt impliziter Proxy eigentlich nur, bricht den HTTPS-Verkehr auf.
Nö, noch nicht mal. Muss ja nicht HTTPS sein. Gilt ja auch für HTTP.
Ja, stimmt.
Ne? Genau. Also wir haben
HTTP,
ganz viele
HTTP-Proxy.
Mhm. Genau.
Oder HTTP, HTTPS-Proxy. Genau, du hast recht. Aber die Firewall kann dann wieder die Verbindung Client zum Server unterbrechen. Du hast eine verschlüsselte Verbindung Client zur Firewall und dann die Firewall baut dann zum Server, zum Zielsystem wieder eine Verbindung auf und kann dann in der Mitte wie die Spinne im Netz da sitzen und in diesen Verkehr reinglubschen.
Mhm. Beispielsweise, wie du eben sagtest, auch in die Richtung selbstverständlich Header prüfen, verschiedene Methoden, HTTP-Methoden, Posts auf unverschlüsselte Formulare zum Beispiel unterbinden, ist so ein Ding, das ich persönlich immer ganz gerne einstelle, weil ich finde, Formulare, wenn schon, die sollen nur per HTTPS kommen im Internet. So Kleinigkeiten, das kann man in so einem Proxy auf der Firewall dann eben auch einstellen.
Ja, Proxy auf der Firewall, das sind ja Sachen, die kannst du in der Regel, egal ob du jetzt einen expliziten oder impliziten Proxy hast, das kannst du machen.
Mhm.
Du kannst diesen Verkehr in irgendeiner Form manipulieren.
Mhm.
Und jetzt, jetzt lege ich noch mal ein Scheitholz ins Feuer, jetzt holen wir unsere Cognac-Schwenker raus und jetzt überlegen wir mal, warum will man das eigentlich? Du hattest in unserem Vorgespräch gesagt, ja, du willst doch da reingucken wegen Malware.
Ja, natürlich
also
möchte ich da reingucken
wegen Malware. Also vielleicht
nicht in der Tonlage. Dankeschön. Aber nah dran, ich gebe es zu. Nein, aber ganz stumpf so als ein Baustein, wichtiger Punkt, ein Baustein, kein Allheilmittel, ein Baustein im Kampf gegen das böse Internet, halte ich das durchaus für sinnvoll, dass man in beispielsweise, wenn der User ZIP-Dateien runterlädt und da sind lustige PowerShell-Skripts drin verpackt, dann finde ich, das möchte ich eigentlich schon verhindern.
Ja, oder du möchtest vielleicht überhaupt verhindern, dass du ausführbare Dateien runterlädst.
Ja, genau.
MSIs, ganz
genau,
whatever.
Jetzt kannst du natürlich sagen, da brauche ich aber keine Content Inspection für.
Ja,
da hast du recht.
Moment. lass mich mal wieder mein Anekdotenköfferchen rausholen.
Ah, ja, bitte.
Und zwar begab es sich vor ungefähr 2 Jahren, waren es 3 Jahre. Es war so Anfang Corona, wir haben gerade angefangen bei den ganzen Kunden Teams auszurollen und Teams durch Proxys war schon immer so ein bisschen Peter. Und natürlich fand Teams das auch blöd, dass man zum Beispiel HTTPS aufgebrochen hat, so Application Control etc. So, und ich hatte einen Kunden, der ist dann hingegangen und hat, okay, die Leute hier in meinem Unternehmen, die Teams nutzen, für die baue ich dann in meinem Proxy eine gesonderte Regel, dass ich sage, okay, ich mache nur noch einen URL-Filter. Das heißt, ich gucke mir, das ist ja etwas, was nicht verschlüsselt ist, sondern welche URL da angefragt wird, das kann ich ja sehen.
Mhm.
Ich mache nur noch einen URL-Filter. Er erlaubte dann halt bestimmten Hosts ins Internet zu kommen und es wurde dann halt nicht mehr der Verkehr aufgebrochen, sondern es wurde nur noch ein URL-Filter gemacht. Hat wunderbar funktioniert, alles schick. Irgendwann kam die Frage und sagte, Herr Telisten, gucken Sie mal, die Leute können Sachen runterladen.
Ach.
Und ich habe gesagt, natürlich können die Sachen runterladen, weil das Lustige ist ja, du siehst ja die Anfrage, du kannst sicherlich sehen, wohin geht diese Anfrage, aber du weißt nicht, was passiert in diesem Datenstrom.
Ja, verstehe.
Ja? Und das ist dann natürlich, da hast du völlig recht, das ist natürlich ein Beispiel dafür, wenn ich einen Datenstrom nach Dateien, nach Binärdateien, nach was auch immer durchsuchen will, dann muss ich ihn aufbrechen.
Mhm.
Völlig richtig. Jetzt ist natürlich die Frage, wer macht das? Ne? Manchmal ist das ja so, dass ich sagen will, okay, die Leute sollen was runterladen. Auch wieder da, das schöne Beispiel aus der Praxis. Ne? Du hast Clients in der Buchhaltung mit einer Anwendung, die möchte vielleicht selber Updates aus dem Internet runterladen.
Mhm.
Hm. Und dann bist du nämlich schnell wieder dabei, Ausnahmen zu pflegen. Ne? Du findest dann vielleicht raus, wo möchte diese Anwendung hin? Ah, zu einem Download-Server, downloads.firmenname.de.
Mhm.
Und dann erlaubst du vielleicht einer bestimmten IP-Adresse diesem Client, ne? Gibt es eine Ausnahme, die sagt, okay, dieser Client darf, wenn er diese URL anfragt, Downloads machen.
Ja.
Aber das ist ja etwas, das musst du machen.
Finde ich, aber spricht auch nichts dagegen, das so zu machen dann.
Nee, es muss halt nur jemand machen.
Vor allen Dingen hat es den schönen Vorteil, dass dir dann diese Anwendungen auch alle mal bekannt werden.
Natürlich.
Na?
Gar keine Frage.
Ich kenne da genug Fälle, wo dann große Überraschung, wie das funktioniert nicht mehr. Was ist denn das eigentlich, was da läuft?
Mhm.
Ne? Und da muss der Endanwender halt mal anrufen.
Ja, aber das ist ja durchaus was, da muss man mit dem Kunden mal drüber reden, weil dieses Allheilmittel, du machst den HTTP-Proxy an und dann ne, passiert da ganz magisch etwas und dann hast du keine Malware mehr. Das stimmt ja nicht.
Ja, das stimmt ja nicht. Das hätte ich aber auch nie so verkauft.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich will nur sagen, du musst halt wahrscheinlich auf mehr Sachen achten als nur deine Downloads.
Mhm.
Ne? Es sind ja alle immer total schockiert, wenn irgendwo ein Unternehmen einem Cyberangriff zum Opfer fällt und dann gesagt wird, ja, da sind 663 Gigabyte Daten abgeflossen. Jeder fragt sich, okay, warum hat man das nicht mitbekommen?
Genau. Ja, ne? Absolut.
Ne? Schon vor vielen Jahren habe ich gesagt, ne, ihr müsst doch mal darauf achten, ob ihr sehr langlaufende Verbindungen zum gleichen Ziel habt.
Mhm. Ja gut, wie achtest du denn da drauf?
Ja, das ist eine Sache, das muss die Firewall natürlich, oder das muss das Monitoring auch im Zweifelsfall eines wie auch immer gearteten Firewall-Produktes hergeben. Dass gesagt wird, pass mal auf, da ist jetzt ein Client, der hat jetzt seit, keine Ahnung, 36 Stunden eine Verbindung und da sind mittlerweile so und so viel Gigabyte drüber geflossen. Oder überhaupt, dieser Client hat so und so viel Gigabyte in den letzten 72 Stunden ins Internet geschickt.
Mhm. Ja, aber sind das nicht unter Umständen andere Bausteine auf Firewalls, die das verhindern? So IPS,
Ich meine, was haben wir denn überhaupt alles in unserem Werkzeugköfferchen, was das angeht?
Ja, genau, IPS, ne? Genau. Nein, also erstmal ganz Content Inspection, heruntergeladen, Dateien scannen, das ist für mich inhaltlich vergleichbar wie auf dem Betriebssystem der klassische Virenscanner, der Verzeichnisse abscannt.
Mhm.
Das ist für mich der einzige, es ist ein Baustein auf der Firewall, was die Content Inspection angeht. Da muss man halt ein bisschen mal hin und her erwägen, was das ob der Nutzen groß genug ist, dass man sich das antut, weil, ja, du sagst es schon, du fängst dann halt immer wieder an, Ausnahmen zu bauen. Ne?
Ausnahmen zu bauen und dazu kommt ja, was muss ich denn machen, wenn ich TLS aufbreche? Ich muss ja damit meine Anwenderschaft jetzt nicht in einer Flut von Zertifikatsfehlern erstickt, muss ich ja auch so ein bisschen Man in the Middle spielen.
Klar.
Und muss quasi für jede Anfrage, die da kommt, muss die Firewall dem Client natürlich ein Zertifikat zeigen, wo der richtige Antragstellername drin ist.
So, und dann kannst du natürlich hingehen und das Zertifikat von deiner Firewall, das entsprechende Proxy-Zertifikat ausrollen. Das hat häufig aber auch das Problem, dass du, keine Ahnung, wenn du nur mehr als einen Browser hast in deinem Unternehmen, du erlaubst den Leuten, dass sie Firefox oder Chrome oder Opera oder alles installieren. Ja, die kriegen halt trotzdem Zertifikatsfehler. Und da musst du halt vorab arbeiten, daran, dass das nicht passiert.
Genau, und dazu kommt, es gibt ja auch, das habe ich auch erlebt, es gibt ja auch Anwendungen, die finden das ziemlich blöd, wenn man das Ganze aufbricht.
Es gibt ja auch Anwendungen, die das nicht erlauben. Also jetzt das letzte Beispiel, wo wir auch HTTPS-Proxy ausgerollt haben. Und erstmal so die ganzen Kleinigkeiten, so ein paar RSS-Feeds gingen nicht mehr. Und das Letzte, was ich gehört habe, war, dass, was war das, klassikradio.de, dass da der Stream nicht mehr lief.
Okay. Ja. Ich hatte mit dem Viva-Plugin in Outlook mal Spaß, weil das hat irgendwie von Ajax, boah, keine Ahnung, irgendwas, cdn.com, wollte das Zeug nachladen. Und das ist eine URL, wo Microsoft ganz klar sagt, Leute, da laden, also ne, da bieten wir Java Ajax Zeug an, also JavaScript Zeug an, und das brecht ihr nicht auf. Macht ihr das, gibt's auch einen Arsch. Gab's dann auch, ne? Plugin, einfach weißes Fenster. Hast du eine Ausnahme für gemacht? Alles schick. Oder halt Anwendungen, die Certificate Pinning machen. Also die auf der Serverseite ein bestimmtes Zertifikat mit einem bestimmten Fingerabdruck erwarten.
Ja.
Na, weil Fingerabdrücke sind ja das, was Zertifikate eindeutig macht. Das ist ja nicht der Antragstellername oder die PIC, also die CA, sondern das ist ja dann der Fingerabdruck. Und da hast du natürlich auch verloren. Ja. Oder halt mit Anwendungen, wie ich sie jetzt gerade bei einem Kunden wieder vorgefunden habe, die sagen, nein, ich möchte gerne total uneingeschränkt ins Internet zu allen Zielen mit allen Ports.
Da muss ich jetzt aber mal scharf einatmen. Was ist denn das für eine Anwendung? Nein, ich weiß, du kannst
großer,
jetzt nicht.
Großer Healthcare-Hersteller, ganz wichtig.
Ja.
Muss auf jeden Fall.
Zu allen.
Fürchterlich.
Okay, gut. Reden wir nicht weiter drüber.
Das ist durchaus interessant. Gute Softwarehersteller sind sehr, macht es dir sehr einfach, genau rauszukriegen, wohin sie möchten. Ne? Mhm. Also, schönes Beispiel, Azure AD Connect, Microsoft, muss man sich ein bisschen zusammenpopeln über 2-3 Seiten, aber die Informationen, was musst du in deinem Proxy an URLs, an Subnetzen freischalten, an Protokollen freischalten, damit das geht, das findest du. Ne? Red Hat ist auch, wenn es über Satellite geht, du hast vielleicht jetzt nur eine Kiste in deinem Netz, willst jetzt nicht unbedingt einen Satellite-Server hinstellen, dann sind das, ich glaube, 3 URLs, die du in deinem Proxy aufmachen musst, und dann kriegt die Kiste Updates und ne, kann sich melden und so weiter. Das ist dann sehr einfach, aber an manchen Anwendungen musst du das ja wirklich aus der Nase ziehen.
Ja.
Ich hatte mal so eine komische Banking-Software oder irgendwelche EC-Karten-Terminals. Da steckst du dann Kopf über bis zu den Knöcheln im Firewall-Lock. Aber das ist Content-Filter. Was haben wir denn noch in unserem Köcher?
Klassische URL-Filter. Häufig.
Oh ja.
Die setzt man tatsächlich fast immer ein.
Und was schlägt da ganz häufig an? Frisch registrierte Domains.
Ah, ja. Ja, das ist dann schon mal auch so ein bisschen Peter. Das muss man zugeben. Aber im Allgemeinen finde ich den relativ problemlos. Also was der macht, ist, du hast ja deine Cloud-Intelligenz irgendwo und URLs bekommen eine bestimmte Reputation. Und oder werden einer bestimmten Kategorie zugewiesen. Das wäre nämlich eigentlich der Kategoriefilter. Du bist schon einen Schritt weiter.
Ach, verdammt.
Ja, genau, ne? Also URLs haben eine bestimmte Reputation und die in Datenbanken verfügbar sind, verfügbar ist und entsprechend wird der Zugriff erlaubt oder eben auch nicht, weil es eine gefährliche Seite ist, mal stumpf gesagt. Der Kategoriefilter ist, wenn du also hingehen willst und sagst, ich möchte jetzt aber nicht, dass die Leute hier, ne, auf irgendwelchen Gaming-Sites hier im Office rumsurfen.
Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass du sagst Porn. Weil, ne, die Internet ist for Porn. Wissen wir alle.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kannst du so bei kirchlichen Arbeitgebern, kannst du das durchaus verbieten, aber.
Echt? Okay, das wäre ein Grund, nicht da zu arbeiten, aber gut.
Hast du das jetzt laut gesagt?
Oder schneide ich raus, das schneide ich raus.
Nein.
Nee, aber Kategorien, das Typische, ne? Es gibt ja verschiedene Kategorien, ne? Also klar, Porn, Violence.
Was ich auch tatsächlich meistens anhake dabei, was verboten werden soll, sind Tunneling und Proxy-Services.
Oh, Proxy-Sachen, ja.
Weil eigentlich möchte ich nicht, dass irgendwer lustige keine Ahnung, Ultrasurf, Wuji, VPN oder was auch immer verwendet, um meine Schutzmaßnahmen im Netzwerk zu umgehen. Deswegen ist meine Empfehlung immer auch an Kunden, abknipsen.
Ja, ist übrigens dann auch ganz beliebt ja immer, oder das war eine ganze Zeit immer beliebt bei Hotspots. Mhm. Ja, wenn du so einen Public Hotspot hattest, wo du dich dann irgendwie bezahlen musstest, dass man dann halt zum Beispiel versucht hat, über 53 TCP oder UDP-Tunnel aufzubauen.
Aha.
Deswegen ist das auch immer gut, wenn man seiner Firewall sagen kann, guck dir den Verkehr mal an, ob das valider DNS-Verkehr ist, ne, valider sonst irgendwas.
Ja, genau.
Und wenn nicht, dann kappt das Ganze mal, weil das ist auch nur so ein typisches Tunneling-Ding. Habe ich auch, jetzt, wir schweifen schon wieder ab, letztens bei Reddit, ne? Irgendwie keine Ahnung, Arbeitswelt, Arbeitsleben, tralala, ist halt blöd, ne? Wenn man irgendwie im Homeoffice sitzt, mit vom Arbeitgeber gestellten Equipment und, ne, Force-Tunneling und was es denn da für Möglichkeiten gäbe, da irgendwie dran vorbeizukommen.
Öffentlich nachgefragt, ja.
Wegwerf-Account aus Gründen.
Ja.
Ja. Aber ist sowas, ne? Wobei, da kann man wieder eine schöne Brücke schlagen. Das ist ja dann zum Beispiel etwas, also diese Proxy-Sachen. Mhm. Das ist ja etwas, das kann ich natürlich auf der Firewall-Seite versuchen zu entdecken. Mhm. Aber das ist auch immer was ich auf dem Endgerät versuchen kann zu finden.
Ja, definitiv.
Ne, weil also, da muss ja irgendein Stück Software laufen, was das macht.
Ja, das ist richtig. Ne? Dein EDR, dein IPDR, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal.
Im Zweifelsfall der App-Locker.
App-Locker, ja, App-Locker ist eine Möglichkeit. Richtig. Hm.
Gut, URL-Filter, Kategoriefilter, also Kategorien von Webseiten. Was haben wir noch? Application-Filter, also wenn wir uns Anwendungen angucken.
Genau, jetzt muss man sagen, ne, bei all diesen Dingen gilt ja, du hast ja immer so eine gewisse Unschärfe drin. Hm? Ne? Also wir hatten gerade eben Kategoriefilter, da gibt es Newly Parked Domains, ist so eine übliche Kategorie, wo man sagt, das ist eine Parked Domains oder New Domains, genau. Hm. Newly Registered Domains oder Parked Domains. Da ist immer eine große Unschärfe drin. Manchmal sind es einfach legitime Seiten, aber die URL ist unter 20 Tage alt. Hm. Die Domain gibt es noch nicht so lang. Ja,
haben
dann wird die gesperrt.
Das sind ja Sachen, die haben wir durchaus häufiger mal, wenn ein Kunde, der zum Beispiel für ein Projekt eine neue Webseite aufsetzt und dann sagt, wir können die aus dem internen Netz nicht aufrufen, dann wissen wir da alles klar.
Ne? Ja, neue registrierte Domain. Ne, ist man ehrlich, dann gibt es ein Ticket und dann wird das umgesetzt. Ja, aber dafür hast du halt, ich sag mal, garantiert genügend Treffer von schädlichen Seiten, die einfach mal so für andere Aktionen aufgezogen wurden. genau, das ist immer so, du hast immer so 80%, ne, funktioniert das und da sind 20% Unschärfe sind da drin. Das ist so ein Gefühl von mir. Ich habe jetzt keine Statistiken oder sowas also, erhoben, aber.
Was zum Beispiel Application-Filter angeht, auch definitiv habe ich das in der Praxis troubleshooten müssen. Kunde hatte Application-Filter auf seiner Firewall angeknipst und hat damit Cloud Services geblockt. So. So Application Type hieß nur Cloud Services. Was steckt dahinter? Naja, Dienste, die bei AWS, Azure, Google, das whatever. Das halbe lauten.
Internet, ja.
Ja, was dann zum Beispiel nicht ging, war die Zählerseite von der Rheinenergie, wo man seinen Zählerstand eintickert. Ach. Warum? Weil das Zeug bei AWS gehostet wird.
Ach.
Düdüm. Da kommen erstmal hinter.
Ja.
Na, im besten Fall sagt dir das dein Log. Im schlechtesten Fall fängst du an, mit dem Browsing-Tool oder mit dem Browser-Debugging-Tools rumzugucken, wo geht die Anfrage denn eigentlich hin? Ach, guck mal, da taucht dir irgendwas mit S3, Amazon, AWS, lalala auf.
Ja, oder so klassisch, ne? Ich möchte Teams erlauben. Ich möchte, ne, allgemein Internet nur hier HTTP, HTTPS und dann aber Teams als Applikation erlauben. Ja, reicht ja nicht. Ne? Dann stellst du dich dann irgendwie raus und erlaubst Teams, wunderbar, bin ich einmal reingelaufen. Und wenn die Leute telefonieren wollen, dann ist es plötzlich nicht mehr die Applikation Teams, sondern die Applikation Stun. Ja, so,
ja.
Ne? Dann ist es plötzlich was anderes, dann ist es plötzlich VoIP. Das sind halt alles Dinge,
ja, genau.
Das muss man sich...
Wie funktioniert das in der Praxis? Die Firewall guckt sich halt an, was werden da für URLs abgefragt.
Wo geht das hin, genau.
Ne? Was ist das für ein Protokoll etc. und versucht das dann halt wirklich über eine Datenbank dann einer ganz konkreten Anwendungen zuzuordnen.
Mhm. Was meiner Erfahrung nach gut funktioniert, ist zum Beispiel Windows Updates. Mhm. Also wenn man sagt, die Kiste soll kein Internet haben, aber die soll sich Windows Updates ziehen können. Das funktioniert meiner Erfahrung nach ziemlich gut.
Ja gut, ne? Wird man dann also wahrscheinlich auch relativ leicht rauskriegen, okay, da, die fragt hier irgendwelche Windows-URLs an, ist HTTPS, ist erstmal
genau.
Soweit entspannt. Mhm. Aber ja, ne, die Gefahr von False Positives ist bei solchen Sachen relativ hoch.
Mhm.
Ja.
Geringer wäre sie zum Beispiel bei Geolocation, was auch noch so ein relativ beliebtes Mittel ist. Und das ist, ich glaube, da ist die False Positive Quote ist da deutlich geringer. Mhm. Sprich, du möchtest eingrenzen, okay, ich möchte einfach nicht, dass Clients von meinem Standort mit Servern in China sprechen.
Mhm.
Ja, oder andersrum, da kommt irgendwas, ich habe irgendwas in meinem Netzwerk laufen, was aus dem Internet zugänglich ist. Ich möchte, da ist aber ausgeschlossen, dass irgendjemand aus Russland das aufruft, etc.
Zum Beispiel zu Beginn des Kriegs von Russland gegen die Ukraine ging das nämlich auch um, dass gesagt wurde, verhindern Sie Zugriffe aus Russland, Air Quotes, auf Ihre Systeme. Wir machen das ja auch, ne? Wir blocken ja auch bei uns über Azure Conditional Access.
Conditional Access, genau. Ganz
einfach Anfragen aus allen möglichen Ländern.
Ja, ich meine, warum auch nicht? Ne? Also wie wahrscheinlich ist das, bis auf die Kollegen, die dann nach Malediven oder sowas fahren, die sagen dann vorher Bescheid, ich bin jetzt auf Malediven, schalte mal frei. Also bis auf die, wie wahrscheinlich ist das? Ne? Also das kann man, glaube ich, für jedes Unternehmen relativ gut sagen.
Genau, wo kommen unsere
Ländern,
Anfragen her?
Genau, wo kann das denn herkommen? Ne?
Also genau, Geolocation ist halt auch so auf dem, also sowohl bei Azure für Conditional Access als auch sicherlich auch, wenn man Dienste im Internet anbietet, so das typische Thema, du hast einen On-Premise-Exchange, OVA oder sonst irgendwas, da kann man Geolocation anmachen, aber natürlich auch in die andere Richtung, wo dürfen deine Clients hin und ja, natürlich, wenn ich weiß, ich habe keine Kunden in China und ich habe auch keine Mitarbeiter, die auf irgendwelchen chinesischen Seiten rumsurfen müssen, dann kann man das schon mal relativ entspannt sagen, nee, China muss nicht sein. Mhm. Und das funktioniert ja auch so relativ gut, die einzelnen IPv4, IPv6 Subnetze sind ja erstmal ganz grob über die verschiedenen kontinentalen Registrare verteilt und dann auch wieder dann halt weiter über die einzelnen ISPs und so weiter gemappt. Also eine Zuordnung über die Datenbanken, also dieses Subnetz gehört einem chinesischen Provider, das ist relativ safe.
Mhm.
Das funktioniert also ziemlich gut an der Stelle. DNS-basierter Schutz?
Ja, hat natürlich, klar, setzt auch ein bisschen da an. Du hast die Möglichkeit, also DNS-basiert im Sinne von, wenn der Client versucht, eine bestimmte URL aufzurufen, die aus welchen Gründen auch immer schlechte Reputation hat, dann gibt es da keine, also meistens ist das so ein Black Hole-Eintrag, ne, wo dann einfach nur vom Anbieter eine Seite angezeigt wird, so hey, das ist keine gute Seite, wo du da gerade hin willst. Ist ähnlich. Also ich finde es sehr vergleichbar mit den, was wir eben schon nannten, hier URL-Filter,
ja, das ist
Kategoriefilter.
Halt so eine Low-Hanging Fruit, ne? Also Cloudflare kann man ja sagen, was man will. Also ich benutze ja gerne Quad9.
Mhm.
Und Quad9 hat definitiv DNS-Server. Und ich meine, es ist sogar, glaube ich, tatsächlich der Quad9, wo sie dann sagen, ne, bestimmte Ziele, bekannte Command-and-Control-Server und so weiter oder malicious URLs filtern wir da halt bei den Anfragen raus.
Mhm. Was auch, das funktioniert natürlich dann nur, wenn du entweder hat deine Firewall selber, macht den, keine Ahnung, DNS-Proxy, DNS-Server, was auch immer, DNS-Forwarding dahin oder aber du bist zu 100% in der Lage zu steuern, was deine Clients in deinem Netz für einen DNS-Server eingetragen haben.
Ja.
Ne? Also sprich für Gastnetze etc. wird das dann schon wieder schwierig. Ne? Mhm. Da musst du auf der Firewall eben auch unterbinden, dass sie an andere DNS-Server rankommen.
Mhm.
Ja? Dann sollen sie sich erstmal melden.
Aber das ist ja generell ein Problem. Wenn du halt Clients hast, die nicht in deinem Netzwerk sind, wo du die Firewall unter deiner Fuchtel hast, dann machst du halt nichts mehr. Ne? Würde einen natürlich jetzt auch wieder relativ schnell zu der Diskussion bringen, was machen wir denn mit Heimarbeitsplätzen? Machen wir da Device-Tunnel und Force-Tunnel, damit wir den Verkehr von Corporate-Geräten auf jeden Fall durch unseren Perimeter ins Internet lassen.
Ja, genau, weil da läuft ja auch der Kategoriefilter und die Content Inspection und so weiter.
Oder möchte ich dann doch meinen Corporate-Geräten Split-Tunneling erlauben oder habe ich möglicherweise sogar Geräte, die ich gar nicht in der Verwaltung habe? Mhm. Schwierig.
Das ist schwierig. Sowieso schwierig. Kurzes Stichwort noch zu DNS. Du sagtest eben Quad 9, Quad 1 haben wir noch und es gibt noch für Familien, also das ist vielleicht eine interessante Info für da draußen, wer es noch nicht weiß, 1133 als Beispiel, dass da halt auch nochmal so ein Jugendschutz.
Ja, Quad 1 ist ja Cloudflare, deswegen.
Ja, ja. 1133 auch. Mhm. Also,
ja, genau.
Das heißt noch nicht, also ich weiß nicht, wie nennen die das denn dann? Double One, Double Three? Ich habe keine Ahnung.
Also es gibt ja 1133 halt. Nein, und dann gibt es ja auch noch 9944 ist das, glaube ich, oder so. Beziehungsweise Quad 9 hat ja auch noch das Pendant IPv6. Also
es gibt einen kostenlosen, wollte ich nur sagen, einen kostenlosen Jugendschutz für Familien, den man auch privat benutzen kann.
Diese zentralen DNS-Server sind ja ein bisschen in Verruf geraten. Da wird ja dann schnell wieder die Datenschutzkeule rausgeholt, weil ja dann gerade jemand wie Cloudflare, von denen ich eigentlich relativ viele halte, ja schnell gesagt hat, ja, die sehen ja dann, wo du hinsurfst.
Weil ja, ich erwähne das hier, weil möglicherweise andere Menschen da ähnlich denken wie ich, die sagen, ja und?
Ja, genau. Nein, also ich habe da auch Quad 9, würde den auch, den setzen wir auch im Corporate-Umfeld ein. Also ich glaube, wir haben als Forwarder auf der Firewall, nee, stimmt gar nicht, wir haben DNS-Watch von WatchGuard.
Korrekt.
Stimmt. Mhm. Das hätte ich fast Unfug erzählt. Naja, jetzt kommen wir nochmal auf die Eingangsfrage zurück. TLS Interception, also Client in Richtung Server, machen ja oder nein? Jetzt kommt der Consultant hier durch und sagt, it depends.
Ja, bei dir denn nicht?
Nein, also ich man muss das, also ich habe da eine relativ einfache Meinung zu. Wenn du es machst, dann hast es doch bitte im Griff. Mhm. Weil es einfach nur anzuknipsen reicht nicht.
Klar.
Du musst dir schon konzeptionell was dazu überlegt haben. Mhm. Also es einfach nur anzuknipsen und zu sagen, ja, ist mir doch scheißegal, was da runtergeladen wird, ich lasse das einfach zu, bringt dir nichts. Wenn du das anknipst, dann hast du auch hoffentlich eine Antwort auf die Frage, möchtest du Downloads erlauben, ja oder nein? Und gerade in den heutigen Zeiten bin ich ein ganz klarer Verfechter von, meine Mitarbeiter müssen nichts aus dem Internet runterladen. Genauso wie sie keine ZIP-Dateien, keine Word-Dokumente bekommen müssen. Und wenn da kennwortverschlüsselte ZIP-Dateien kommen, die ich am Perimeter nicht entpacken kann, dann schmeiße ich sie weg oder sie kommen in die Quarantäne. Also ich muss mir schon ein sinnvolles Regelwerk überlegen. Ich bin bei dir, dass ein gewisser Basisschutz Sinn macht. Also ich habe ja auch meinen Mitarbeitern gegenüber eine gewisse Fürsorgepflicht. Ich möchte ja nicht, dass du hier beim Hamster rumsurfst während deiner Arbeitszeit. Deswegen haben wir das auch bei uns geblockt.
Er sieht jetzt meinen Blick und ja, okay.
Nein, wir haben ja auch Auszubildende. Nein, so ein gewisser Basisschutz, der macht Sinn. Genau das, was du ja gesagt hast. Ne? Dafür sind ja sowas wie Kategoriefilter, sind ja wunderbar geeignet. Einfach so das Übliche, wo du ganz genau weißt, da müssen die Leute nicht drauf zugreifen, dass man das dann, dann zumacht. Mhm. Aber du kannst TLS gerne aufbrechen, aber dann bitte auch mit einem passenden Konzept dahinter.
Ja. Also an welchem Punkt hast du jetzt eigentlich gedacht, dass wir uns uneinig sind? Also gedacht, ich mache immer wild überall Content Inspection an und sage,
ruft mich nicht an, wenn irgendwas nicht geht. Nein, also ich kann auch sehr gut damit leben, wenn Kunden sagen, nö, ich mache das nicht an. Also
ja, klar.
Ich habe zum Beispiel ein Gastnetz und sage einfach, nö, pff, hier, guck hier, nee, Internet offen.
Da gibt es ja sowieso wenig Sinn. Ne? Ja.
Oder aber, wo es auch Sinn machen kann, zu sagen, nee, ich mache keine TLS Interception, ist, wenn der Kunde eh nicht in der Lage ist, auftretende Probleme zu lösen.
Ja, genau. Ja? Also wenn das nicht gemanagt ist, das Ding von uns genau. zum Beispiel.
Nein, aber
ja, ja.
Nein, das ist, ich ja, weiß, was du meinst, ist ja gar klar. nicht mal so selten, dass wir da Anfragen bekommen. Ne? Und dann mhm. so, oh, das und jenes geht nicht. Mhm. Oder ich habe hier eine neue URL oder eine neue Domain registriert und mhm. wir können nicht darauf zugreifen. Nee, du musst schon in der Lage sein, es halt auch irgendwie sinnvoll zu betreiben mhm. an der Stelle. Und wenn man das kann, dann ist das meiner Ansicht nach ein sinnvolles Feature, aber es ist jetzt nicht die Rüstung aus Adamantium. Also das allein wird dich nicht retten, mhm. Sondern das ist immer nur ein Baustein und ne, sowas wie App-Locker. Mhm. Also auch das ist wieder so eine low-hanging fruit. Also ne, ich sag
eigentlich,
mal.
Eigentlich, ja.
Also es ist jetzt zu meinem Erstaunen, ich wusste das ja auch nicht, App-Locker mhm. ist mittlerweile einfach offen. Also mhm. egal, ob du eine Pro hast, eine Enterprise hast, du kannst einfach anknipsen. Du musst es nur machen.
Genau.
Und damit hast du auch Kontrolle darüber, was dürfen meine Anwender auf ihrem Rechner ausführen. Du kannst mhm. per Intune ausrollen. Hast damit ja dann auch direkt alle Clients auch im Zugriff, die nicht in deinem Unternehmen
sind. Ja, ich denke, da trauen sich viele aber nicht ran. Ich hatte ja vorhin auch so als Beispiel genannt, ne, dann kriegst du ja endlich mal die ganzen Anwendungen mit, die da so laufen. Mhm. Ich glaube, dieses Problem haben viele, dass mhm. sie gar nicht so richtig wissen, welche Anwendungen in ihrem Netzwerk so rumschwirren. Und das ist möglicherweise ein Grund, dass die Leute von App-Locker erstmal die Finger lassen oder sagen, das können wir jetzt nicht wenigstens so anknipsen einfach, ne, auf Clients.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, wir machen das ja auch wenn wir bei uns, keine Ahnung, auf der Firewall mal gucken, WatchGuard hat ja diesen schönen Traffic-Monitor am Anfang. Mhm. Das ist ja schon interessant. Also du hast ja relativ schnell einen einigermaßen brauchbaren Überblick und häufig ist das ja auch so, dass bestimmter Traffic schon direkt bestimmten Diensten gemappt wird. Mhm. Keine Ahnung, YouTube, das sehen wir ja. Ne? Also du kannst bei uns ja auf
das
der Firewall
wir auch eben nicht.
Wirklich mhm. sehen, ja. Okay, da guckt jetzt einer YouTube. Mhm. Ist datenschutztechnisch immer so eine Sache, ne? Da hast du ja schnell Betriebsräte oder immer vor, oh, Mitarbeiterüberwachung.
Ja, also das muss man dazu sagen, das ist jetzt ne, für einen Kunden, da muss man immer drüber sprechen, ne? Wie viel ja. da gelockt wird und wie viel eben auch nicht. Ne?
Ja.
Ja, ja, also ne, beispielsweise WatchGuard Cloud, das mhm. ist ein Cloud-Service von WatchGuard. Ja? Mhm. Unter Umständen möchte der Kunde nicht, dass dorthin gelockt wird. Also immer, muss man immer thematisieren. Ja, weil die Cloud bietet da halt sehr viele Stellen zur Auswertung, Reports, einfach viele Sichten, die du auf der Firewall selber nicht hast. Mhm. Ja, einfach weil es Live-Traffic, ja, da wird halt, keine Ahnung, 5 Minuten oder sowas gelockt, je nachdem, wie viel da durchläuft, dann werden die Logs weggeworfen. Ja, und dann hast du vielleicht noch so ein bisschen aggregierte Daten, so ja, in den letzten 20 Minuten ist das und das hier an Applikationen durchgelaufen, aber du kannst nicht 2 oder 3 Tage zurückschauen. Oder
wobei das total interessant ist, weil gerade jetzt im Hinblick so auf das Thema Cybersecurity und Angriffe, mhm. wenn du die Forensiker fragst, sagen, alles, gib mir einfach alles, was ja. du an Logs hast. Ne? Also ja. wir sind ja auch bei Kunden durchaus so weit, dass wir DNS-Logs wegschreiben. Mhm. Einfach damit
ja,
man im Falle eines Falles nachgucken kann, welcher Client hat wann welche URL aufgelöst.
Absolut, finde ja? ich absolut zu empfehlen. Ja,
also gerade so im Nachgang für die forensische Analyse von so einem Angriff ist es halt unglaublich mhm. wichtig, auf Logs zu greifen. Mhm. Und da sind meiner Ansicht nach gehören auch Firewall-Logs zu. Und ja, im Zweifelsfall kommt dann raus, welcher Client
wann hier auf YouTube gesurft hat.
Was gemacht hat. Mhm. Noch weiter geht das ja, wenn du dann explizite Proxys oder auch implizite Proxys mit User-Authentifizierung. Also wo ja dann auch nochmal sehr klar ist, es ist auch einem bestimmten Benutzer zuzuordnen.
Klar muss man sagen, je nach Größe des Netzwerks reicht ja auch die IP-Adresse.
Ja.
Weil da weiß man ganz genau, der und der sitzt an dem Rechner. Terminal Server
hast du ja. dann wieder eine IP, aber mehrere User. Ne? Da willst du dann ja eigentlich eine Proxy-Authentifizierung eigentlich haben, damit du das im Zweifelsfall auch Benutzern zu. Aber
kann
das
man,
sind,
kann man auch
das sind Dinge, da musst du mit deinen Betriebsräten, mit deinen
ja,
Mitarbeitervertretungen drüber reden.
Ja.
Ne? Mhm. Ich meine, das haben wir hier bei uns ja auch getan. Also wir haben dafür eine Nutzungsvereinbarung mhm. und das ist okay. Mhm. Ich glaube, dieses pauschal, ja, Mitarbeiterüberwachung darfst du nichts, loggen hin und her, finde ich heute schwierig.
Ja, einfach aus Sicherheitsgründen.
Sicherheitsgründen, mhm. ja.
Genau, weil wenn nichts gelockt wird, wenn keine Events erzeugt werden, das ist ja auch noch so ein Punkt. Du möchtest ja unter Umständen Notifications haben, wenn, ne, wir sprachen, glaube ich, letztens davon, dieses ThreadSync, diese Geschichte. Das ergibt ja nur Sinn, wenn du Logs schickst.
Genau.
Ja, und um sowas zu nutzen, brauchst du diese Logs einfach.
Ja, genau, ne? Da sind wir ja beim Thema hier XDR, also ne? Extended Detection und Response, wenn es eben darum geht, Ereignisse, die an einem Client passieren, an einem Server passieren, mit den Ereignissen zusammenzuführen, die am Perimeter oder auf einer Firewall gelockt werden, um dann sagen zu können, das und jenes
siehe da
ist passiert. Also, TLDR macht TLS-Interception.
Aber nur, wenn ihr wisst, was ihr tut.
Aber nur, wenn ihr wisst, was ihr tut und wenn ihr es mit einem brauchbaren wenn ihr es brauchbar in euer Gesamtsicherheitskonzept eingebettet habt.
Mhm. So unterschreibe ich das.
Hervorragend. Sehr schön.
Ist dir bewusst, dass wir jetzt über 50 Minuten über dieses Thema geredet haben?
Das wird eine lange Folge heute.
Das könnte eine lange Folge werden.
Verdammte Axt.
Ah.
Egal. Wo setzen wir denn auf Open Source? Ist.
Selten.
Ja, sagt man so, ne? Sagt man so. Eigentlich steckt ja heute überall Open Source drin.
Ja, aber bewusst. Wo setzen wir auf Open Source? Ja, doch, wir setzen schon häufiger auf Open Source.
Genau,
aber,
weil Markus ging es ja ganz konkret um die Frage, wo setzen wir auf Open Source oder wo sehen wir Open Source im Bereich Netzwerk, im Bereich Data Center? Also ne, ganz konkret auch solche Sachen wie zum Beispiel, er hat es ganz konkret an Ceph zum Beispiel festgemacht. Und da müssen wir ja sagen, ja, wenn man das mal so genau nimmt, dann ist das bei uns gar nicht so oft der Fall. Mm-mm. Ich meine, klar haben wir den einen oder anderen Linux-Server bei unseren Kunden rumlaufen.
Ja, natürlich.
So wir haben selber bei uns einen rumlaufen für diverse Zwecke. Aber so richtig hart Open Source bei uns? Nö. Wir haben es natürlich unter der Haube immer mal wieder, ne? Mhm. Also wenn du jetzt auch einen aktuellen Aruba CX nimmst, ja, da läuft auch ein Linux drunter. Aber wir haben eben nicht diese Whitebox-Switches, wo du dann halt irgendein Linux als OS drauf tackerst.
Ja, und vor allen Dingen hast du aber auch bei solchen Dingen nicht das Problem, das hat ja dann der Hersteller sich genommen und pflegt das dann immer weiter. Ne? Also ich glaube, wo häufig Probleme entstehen oder warum viele das nicht machen, ist, weil du setzt auf ein Open-Source-Produkt und dann wird die Entwicklung eingestellt. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe das schon häufiger gesehen. Denk mal, selbst bei uns hier.
Nee, ich glaube. Also ich glaube, das muss man jetzt mal ein bisschen auseinanderhalten. Also ich glaube, es ist absolut unstrittig, dass Open Source auch in der Enterprise-Welt angekommen ist. Ich glaube, wir müssen die Frage anders stellen, in welcher Bubble sind wir unterwegs, dass Open Source bei uns keine oder eine untergeordnete Rolle spielt. Und das mag sicherlich daran liegen, dass wir Dienstleister sind und wenn man sich, so jetzt muss ich wahrscheinlich die Mütze des technisch interessierten Laien absetzen und die Geschäftsführermütze aufsetzen. Das mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass unser Geschäft ja aus verschiedenen Komponenten besteht. Das ist sicherlich Dienstleistung, für die wir bezahlt werden. Das sind Projekte, die Dienstleistung als auch den Verkauf von Hardware, Software und Lizenzen vereinheitlichen oder zusammenführen. Und das ist natürlich dann der reine Vertrieb von Hardware, Software, Lizenzen, wo keine Dienstleistung zukommt. Wenn deine Software, salopp gesagt, nichts kostet, dann hast du ja nur deine Dienstleistung. Und ich glaube, das ist bei uns vielleicht auch, ich meine, ich bin ja auch schon lange genug im Unternehmen, aber das hat bei uns halt so nie stattgefunden. Wir sind halt kein, also es gibt ja durchaus Dienstleister, die mit Open Source ihr Geschäft machen, weil sie über Know-how verfügen, Open Source zu implementieren, zu supporten, anzupassen. Ja, also auch als Contributor an der Entwicklung von Open Source teilnehmen und damit dann ihr Business machen. Unser Business sieht halt anders aus. Unser Business läuft halt mit Herstellern wie einer Microsoft, wie einer VMware, wie einer WatchGuard, die fertige Produkte haben. Ja, da ist irgendwo auch sicherlich immer Open Source mit drin, aber es sind halt fertige Produkte, ne? Auch in einem Ökosystem eingebettet, wo der Hersteller die den Support anbietet, die Pflege anbietet und wir halt dann die Implementierung übernehmen. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob das so eine also ich kann mich erinnern, so Anfang 2000er Jahre, so 2002, 2003, da war das mal ein ziemliches Hype-Thema, ne? So, ja, Linux als Ablösung für Windows. Damals gab es ja noch nennenswert Migration NT4 Richtung Active Directory und das hat sicherlich der ein oder andere Laden auch. Ich kann mich ja nicht mehr bei so einem Stahlhändler in Duisburg. Und da haben wir tatsächlich beides mit dem mal durchgespielt. Einerseits Migration Richtung Active Directory und Exchange aus einer NT4-Welt, Exchange 5.5 kommend. Und die andere Alternative war Migration in Richtung Linux und damals SUSE Open Exchange als Alternative zu Exchange. Also auch so richtig mit, ne? Slash drunter, also SUSE Linux Enterprise Server drunter und so weiter und so fort. Das war damals so eine Kombination. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sich das viele Unternehmen überlegt. Ich glaube, heute ist das eher so ein Bubble-Thema. Also, ich glaube, sowas wie Kubernetes oder so oder Container allgemein, das ist ja in der Enterprise-Welt angekommen. Und dass das in unserer Bubble nicht so stattfindet, ich glaube, das liegt schlicht und ergreifend an unserem Laden und uns.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ich glaube, da ist nichts hinzuzufügen.
Nein, also muss man schon sagen. Ne? Also unsere Kunden auch da setzt, also wie gesagt, ne, die eine oder andere Linux-Büchse findest du da. Wobei Kunden halt auch viel immer an ihren Branchenanwendungen und sonst irgendwas hängen, wo dann auch wieder Firmen hintersitzen. Ja.
Ja, ne, ich sehe halt höchstens mal eben tatsächlich Dinge wie CentOS mit OTS drauf oder ja, sowas oder in der Richtung.
Wir hatten gerade das Thema Proxys, ne? Ja. Also wir haben auch noch den ein oder anderen Squid bei Kunden laufen.
Ja.
Ne? Gut, das gute alte Postfix Mail Relay. Haben wir sicherlich auch mehr als einmal gebaut. Ich glaube, wir haben relativ viele mit CentOS gemacht.
Also ich habe nach Möglichkeit CentOS benutzt, ja.
Ja gut, bei den Kunden, wo wir jetzt so Veeam Immutable Repos haben, da haben wir RHEL fast ausschließlich.
Ja, gut, kann ich auch mitleben.
Ja gut, ist ja klar.
Das ist das Gleiche.
Das ist das Gleiche. ja, aber kein Kunde hat hier die Frage gestellt, kann ich Linux auf dem Desktop einsetzen? Wir haben halt keine, also ich glaube, was anderes wäre, wenn wir Kunden hätten, die nennenswert Entwickler haben. Ja, wobei doch hier, unsere Kollegen aus Dortmund.
Ja, natürlich.
Natürlich. Ja, wobei das sind wieder die Entwickler.
Ja, aber Linux die brauchen die halt trotzdem. Also.
Ja. ja, spannend. Also da würde mich auch nochmal Feedback von euch, also vielleicht kann der Markus das ja nochmal in der Telegram-Gruppe oder in einem Kommentar nochmal ein bisschen ausführen, wo er da so Berührungspunkte hat. In unserer Bubble, so wie wir jetzt hier arbeiten, gibt es OSS, aber ich sag mal nicht nennenswert. Also auch Kunden kommen auf uns eigentlich nicht zu und sagen, können wir das mit Open Source machen?
Nee.
Überhaupt nicht, ne?
Gar nicht.
Also,
ich meine, wenn die ein konkretes Problem haben und man sagt denen, da gibt es eine Open-Source-Lösung für, da sind die natürlich alle, yay, weil, ne,
günstiger. Ja, also ich denke da zum Beispiel, das, was, ne, also ein Podcast, den ich ja auch sehr gerne höre, sind die Kollegen vom Binärgewitter. Das sind ja auch wirklich so ganz, ganz eisenharte OSS-Jünger, ne. Ja gut, die betreiben ihre TK-Anlage da mit einem Asterix, die haben ihre ihre Nextcloud-Instanzen da rumkreuchen und fleuchen. Ja, ich habe ja selber lang genug, oder ich betreibe ja immer noch FreeBSD-Server draußen im Internet, die Zeug für mich machen, wie ne, Webseiten, wie, ja gut, Mail nicht mehr, das habe ich ja mittlerweile woanders hingezogen. Aber klar, für mich selber würde ich auch heute immer wieder zu irgendwelchem Linux- oder FreeBSD-Zeug greifen. Mhm. Aber im Corporate-Umfeld, also in unserer Bubble, in unserem Business-Umfeld, in unserem Kundenumfeld, nee.
Tatsächlich nicht.
Also hier bei unseren Freunden von der evangelischen Kirche, die haben ja seitens der evangelischen Landeskirche ja, sind die relativ viel mit Open Source unterwegs, fällt mir jetzt mal spontan ein.
Das stimmt.
Also mit C-File und ich weiß nicht, was die da noch alles haben.
Copano.
Copano war das, ne? Mhm. Ja. Aber gut, damit haben wir halt nichts am Hut. Das hat sich halt die evangelische Landeskirche hier in NRW halt überlegt oder im Rheinland überlegt, das halt für ihre Gemeinden anzubieten und das auf Basis von Open Source. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht, ich glaube, da geht es weniger um, dass das nichts kostet, als vielmehr auch, dass sie es halt selber hosten können und so eine cloudartige Sache dann halt für ihre Gemeinden
genau,
haben.
Genau, das ist dort der Punkt, damit tatsächlich damit zum Beispiel Microsoft Cloud-Dienste nicht genutzt werden.
Nicht genutzt werden, genau. Mhm. Aber Microsoft Cloud-Dienste sind halt tatsächlich das, wo man ja auch bei uns jetzt eher sagt, ja, ne, die Kunden kommen halt auf uns zu und wollen das haben.
Mhm. Ja.
Und da sind wir halt auch nicht die, die sagen, ah, mach das nicht.
Oh, nein, bitte nicht. Geh weg.
Da guckt die NSA rein.
Genau.
Ja.
Ja, so viel dazu, dass, ne, ja, sorry, dass wir da gar nicht so
wahnsinnig
arg viel Spannendes zu erzählen haben, aber so ist das halt hier.
Aber Spannendes zu erzählen hattest du ja beim letzten Mal mit einem kleinen Routing-Bug.
Es ist ja relativ, ob die Leute das spannend finden oder nicht. Ich fand es spannend, es gab so einen kleinen Routing-Bug in der neuen WatchGuard-Version 12.9.2.
Du hast einen Bug gefeilt?
Ich habe tatsächlich keinen Bug gefeilt, weil...
Jetzt können wir uns ja diese...
Ich hatte das auf meiner To-Do-Liste.
Fix noch nicht mal uns zu behäften.
Ich kann es ja eigentlich anhaken, also ich kann es eigentlich abhaken auf meiner To-Do-Liste, weil ich muss diesen Bug nicht mehr feilen, denn der ist jetzt gefixt worden in der 12.9.3, die, ich glaube, nach 2 Wochen oder sowas rauskam. Ist immer sehr auffällig, wenn so schnell nacheinander Firma
Ja, wobei, wenn das so rauskommt. Schnell kommt, dann werden wir auch wahrscheinlich nicht die Ersten, oder wären wir sicherlich nicht die Ersten gewesen, die... Ja. Gesagt hat,
da
stimmt was nicht.
Da stimmt was nicht, so ist es. Mal kurz als Recap, ne, da wir hatten eine Route auf einem VPN-Interface und irgendwie tat sie nicht das, was sie sollte. Und dann haben wir dann hin und her überlegt, was können wir denn machen, haben dann dieses VPN-Interface entfernt.
Genau.
In der Hoffnung, dass sich die Route entfernt. Sie blieb einfach bestehen mit Ziel unknown, Interface unknown. Und ja, das ist tatsächlich ein Bug gewesen. Und ja, der ist jetzt gefixt.
Also, sehr schön.
Kurz schmerzlos, das war's schon.
Ja, ich meine, wobei das ja auch sehr offensichtlich ist, ne? Wenn ich ein Interface wegwerfe, dann hat er auch verdammt nochmal die Route aus dem Routing-Table zu verschwinden, aus dem aktiven.
Schon. Genau.
Aber
also es gab übrigens einen Workaround in der Zeit, den habe ich dann hinterher herausgefunden. Also ich hatte gar nicht in die Knowledge Base reingeguckt. Es gab einen Workaround, der sagt, du sollst das Cluster nicht neu starten, sondern herunterfahren. Weil die Routing-Tabelle natürlich zwischen Cluster-Membern, also wenn du ein Cluster hast, wird die ja immer schön synchronisiert. Das heißt, wenn du die einfach neu startest, da gehen die Router auch nicht fliegen. Du sollst sie herunterfahren und neu starten.
Das ganze Cluster einmal ausmachen.
Es ist ja schön, dass sie einen Fix rausgebracht haben und wir das nicht machen müssen.
Warum erinnert mich das gerade an Jurassic Park? Da gab es ja auch die Nummer, ne? Nedry hatte ja irgendwie das ganze Parksicherheitssystem kaputt gefrickelt, weil er ja Dino-Embryos klauen wollte. Und Arnold meinte, ja, müssen wir einfach mal alles runterfahren. Haben Sie das System schon mal? Nein, habe ich noch nie gemacht. Okay, dann ne, einmal Hauptschalter, einmal Cluster aus. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das WatchGuard-Cluster einmal ausgeht und dann sitzen wir alle vor dem Prompt und sagen, ja, geil, jetzt müssen wir nur noch wieder irgendwo den Hauptschalter reindrücken. Nein, ach, Cluster runterfahren, ey. Oh.
Toll,
da fand ich deinen Fix mit dem, ne, mit dem Slash 25 deutlich eleganter.
Ja, genau. Ich habe es dann einfach gefixt, indem ich Slash 25 geroutet habe. Wir brauchten eh nur die erste Hälfte vom Netz, von daher. Hey.
Alles schön. Ja, fein, ist das gefixt. Nicht gefixt oder doch gefixt? Du hast, du hast noch eine lustige Fritzbox-Anekdote.
Ja, das war kein Bug, das war ein Feature.
Naja, das fühlte sich aber eher an wie ein Bug.
Ja, natürlich. Wir hatten doch auch schon mal hier das Konzept von SD-WAN miteinander besprochen und quasi beworben, wie toll es ist, dass du, ich sag mal, so bei jedem ISP so einen normalen Business-DSLer dir klicken kannst und dann klemmst du eine Firewall dahinten hinter die einen VPN-Tunnel zu dir ins einen Hauptstandort aufbaut. Wunderbar, ne, wenn du mehrere Standorte hast. Kannst ganz, ganz viel Geld sparen. Ganz toll. Haken daran haben wir jetzt gesehen. Fritz OS 7.50.
Lang angekündigtes Update bei AVM.
Lang angekündigt, ist auch schon länger draußen eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Ja, für die Top-Modelle ja. Meine 7490 wartet immer noch darauf.
Okay. Jedenfalls, jetzt, wann war das? März? Mhm. Fing hier ein regionaler ISP an, irgendwie bei einem unserer Kunden mit 100 Standorten oder sowas. Und davon locker 80 Fritzboxen, dieses Update auszurollen.
Jetzt muss man dazu sagen, das sind ja jetzt keine großen Produktionsstandorte, die an der Fritzbox hängen, sondern wir reden halt von Wohngruppen, Kindergärten,
sonst irgendwas. Ja, das sollten wir relativieren. Richtig,
nein,
korrekt.
Diese Info ist noch wichtig gleich im Verlauf.
Die Info ist auch sehr wichtig, dass es war. Jedenfalls, das Update wurde ausgerollt und irgendwie sahen wir immer mal wieder, es fing, glaube ich, mit einer Kita an. Mhm. Ne? Es fing mit einer Kita an und immer so, ab 16 Uhr ging das los. Und dann konntest du wirklich die Uhr nachstellen. Ne? Wir gehen die VPN-Tunnel wegfliegen.
Wochenende.
Genau. Gut, Kitas überwachen wir nachts nicht, aber ne, so, ne, ab 16 Uhr ging das los. Und dann haben wir noch überlegt, was das sein könnte. Ne? Gehen die ganzen VPN-Tunnel fliegen. Und der ISP hat das natürlich auch nicht irgendwie flächendeckend überall ausgerollt, sondern auch immer so stückchenweise. Ne? Und dann hat es den gleichen Effekt bei der anderen Kita. Und dann gab es dann hier auch mal so eine Wohngruppe, wo dann nachts immer weggeflogen ist. Na, oder hier mal ein Ladengeschäft, ne, wo auch immer nachts die Tunnel weggeflogen sind. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Feature auf 7.50.
Genau.
Es nennt sich IEE, Energy Efficient Ethernet.
Es geht mal wieder um Energiesparen.
Genau, es ist jetzt standardmäßig aktiviert.
Was passiert das Ganze?
Also es gab es vorher nicht, ganz kurz, es war vorher nicht da, dieses Feature, jetzt ist es da und es ist standardmäßig aktiviert. Bitte.
Genau, und das ist ein bisschen eklig. Also die Idee dahinter ist ja eigentlich gut. Warum soll ein LAN-ASIC, der also quasi so diesen Ethernet-Port steuert und Daten annimmt, warum soll der laufen, wenn da keine Daten kommen? Also könnte man doch eigentlich hingehen und sagen, okay, wenn wir eine gewisse Zeit lang keine Daten von einem bekommen, dann fahren wir diesen Port runter. Und zwar nicht im Sinne von Link down, sondern der Link bleibt ab, aber wir legen diesen ASIC schlafen. Naja, das Problem ist ja, du hast ja beim VPN-Tunnel durchaus auch so ein bisschen Command-Traffic, ne? Immer mal so Link, also so Hello-Pakete und hin und her.
Ja.
Das ist aber offenbar
nicht genug
Transfer, damit dieser Port online bleibt.
Ja, und das ist der Punkt, der mich daran stört. Wer entscheidet denn bitte, was jetzt genug Traffic ist, damit dieser Port abbleibt? Und du konntest ja wirklich sehen, dass der Port aus Sicht der Firewall abgeschaltet wurde. Das Interface war down. Ja, wer entscheidet das, liebe Leute?
Mit diesem Wissen ergab das auf einmal Sinn, dass das auch immer so, ne, 16 Uhr, da ist keiner mehr in der Kita, da ist der Rechner runtergefahren, die Citrix-Sitzung ist geschlossen und dann passiert da nichts mehr. Genauso wie Wohngruppen, wo dann halt nachts alle im Bett liegen, oder Ladengeschäfte sonntags oder samstags nachmittags, da passiert dann halt einfach nichts mehr.
Es ist tatsächlich nur in dem Kontext dann ein Problem geworden, dass ja dann morgens beispielsweise die Rechner wieder gestartet werden und das Interface ist erstmal down und der Tunnel ist down und die Leute wollen sich mit dem Citrix verbinden und das funktioniert nicht und dann,
weil die Tunnel ja auch nicht so richtig abgebaut wurden.
Die Tunnel wurden dann nicht richtig abgebaut. Wir hatten dann teilweise die Effekte, dass die eine Seite in dem Glauben war, der Tunnel existiert noch, hat nun lange nichts mehr von sich hören lassen. Ja, und dann kam die andere Seite an und wollte neu aushandeln und sagt, nee, ich habe ja hier schon eine SA, was willst du hier von mir? Also problematisch, ne? Also auch dann morgens beim Einschalten haben durchaus auch die Mitarbeiter der Kitas dann gemerkt, so irgendwie Netzwerk weg. doof. Und ja, das hat uns ein bisschen Nerven gekostet, das Problem.
Genau, mussten wir halt abschalten, das Feature. Mhm. Der örtliche ISP war auch sehr dankbar für die Info. Mhm. Der hatte das auch nicht auf dem Schirm. Ja, haben wir abgeknipst.
Es steht auch nicht mehr in den Release Notes drin von AVM. Das fand ich auch krass. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es gibt keinen Hinweis darauf.
Ja, Release Notes sind ja auch immer so eine Sache. Ja. Haben wir ich habe einen Aufreger der Woche. Ich habe mich über Outlook geärgert. Ich meine, das ist nicht schwer, sich über Outlook zu ärgern.
Hast du was Neues? Nein. Erzähl doch mal.
Ich habe durchaus den Fall, dass Kunden mir Termine schicken oder ich selber einen, zum Beispiel einen ganztägigen Termin im Kalender habe. Mhm. Und Outlook hat ja eine Funktion, dass man Termineinladungen, also dass man ein automatisches Handling von Termineinladungen hat. Dieses ist aber leider binär, denn es heißt entweder wenn du einen Termin, also nimm sie automatisch an.
Ja.
Ja, egal ob ein Konflikt besteht oder nicht. Oder aber lehne sie bei Konflikt ab.
Das heißt, du hast nicht die Option, wenn da ein Konflikt ist, dann frag mich doch einfach.
Genau, die fehlt mir.
Okay.
Da ich halt bei Konflikt ablehnen blöd finde, weil ich habe ja teilweise dann schon mal einen ganztägigen Termin bei einem Kunden vor Ort und dann gibt es aber vielleicht noch einen Teams-Call, an dem ich teilnehmen soll. Und dann wird mir diese Termineinladung geschickt und dann würde sie halt bei lehne ab, bei Konflikt halt abgelehnt werden. Also musste ich bisher damit leben zu sagen, okay, sag einfach Termineinladungen zu. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, ist das sinnvoll, dass ich in meinem engen Terminkalender automatisch Termineinladungen zusage?
Nein.
Ja. Das war dann auch leider die Erkenntnis, die ich dann treffen musste und ich bin dann jetzt umgestiegen auf, mach einfach gar nichts, sondern lass sie im Posteingang liegen und warte, bis ich sage, ja, annehmen, ablehnen.
Genau, das ist ja der...
Oder sonst irgendwas.
Ne, das Problem habe ich ja genauso. Ne? Und es gibt einfach manchmal Tage, wo du weißt, okay, da habe ich den ganzen Tag einen Blocker drin, aber wenn jetzt mal Kunde X eine Viertelstunde mit mir telefonieren muss, weil er was ganz Dringendes hat, dann passt das da auch rein. Ja, das sind Dinge, die weiß ich, das war mein Outlook aber nicht.
Ja, wobei ich ja auch immer einer von den Leuten bin, der sagt, schicken Sie mir einfach einen Termin, mein Kalender ist gepflegt. Und dank Federation kann man ja dann zumindest sehen, wo ich noch Zeit habe.
Mit bestimmten Kunden machst du das so?
Ja.
Ja, okay, ich wollte gerade nachfragen, weil dank Federation.
Ja, aber... Also eigentlich ist das ein... Ach so, nee, ja, warte mal. Es kann sein, dass wir das in unserem Tenant abgeknipst haben, weil eigentlich ist das ein Standard-Feature bei Exchange Online, dass du Free-Busy-Zeiten deiner Organisation freigibst. Also du siehst nur, ob jemand beschäftigt ist oder nicht.
Da müssen wir nochmal genauer hingucken. Ich hab ja noch nie versucht, mit einem von uns, von extern, einen Termin zu machen.
Ja, dann guck doch mal bei
ich weiß, mir fällt auch
Kunden, wo man das mal machen könnte.
Muss ich mal schauen.
Ja, nee, ist tatsächlich auch, glaube ich, eine Sache, die man, wenn man dieses, die Microsoft für den Security Score anmoppert, wenn man seine Free-Busy-Zeiten einfach uneingeschränkt mit allen möglichen teilt. Ja. Ach so, und doch, einen habe ich noch.
Erzähl.
Einen habe ich noch. Veeam Backup Office 365.
Oh, ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, ein Azure Storage Account als Ziel. Und dann wollte ich das einrichten bei uns. Und ich habe meine lustige Fehlermeldung bekommen.
Requested URL.
Ja, ja, ist irgendwie nicht bekannt und genau, guckst du mal nach, wird dann gesagt so, ja, das liegt daran, weil irgendwie hast du in der URL, die du anfragst, ist dann irgendwie der Foldername mit drin. Ich so, ich bin hier in dem...
Du gibst ja keine URL an.
Ich bin hier in dem Kack-Standard-Assistenten von Veeam. Und ich möchte hier einfach nur einen Folder in meinem Blob-Container, den er sieht, hinzufügen und alles stimmt. Ja, Fun Fact, nach ein bisschen rumprobieren. Data Lake V2. Hierarchischer Namespace. Sobald der Haken gesetzt ist, funktioniert es nicht.
Du meinst Data Lake V2 Feature in einem General Storage Account.
Genau, V2. Mhm. Ja. Sobald du den Haken gesetzt bei Hierarchischer Namespace.
Warum machst du denn sowas?
Nein, ich weiß. Weil es in den Dokumentationen nicht beschrieben war, dass ich es nicht anhaken darf.
Ja. Ja, aber es ist auch, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Es gibt Data Lake Features in einem generischen Storage Account.
Also sagen wir es mal so. Wenn man sagt, ich habe den bunten Blumenstrauß von Storage-Accounts und Möglichkeiten in Azure nicht verstanden, dann ist das nichts, was einem peinlich sein muss.
Ich finde ja überhaupt, es gibt mindestens irgendwie 3 oder 4 oder 8 Arten von Storage-Accounts zu viel. Ja, reicht da nicht einer? Also,
oh Mann.
Ach ja.
Ja gut, in diesem Sinne würde ich sagen, Stunde 20.
Mhm. Wir müssen noch eine Prüfung buchen.
Oh nein, willst du die jetzt heute noch buchen?
Ist gut. Können wir auch morgen machen.
Machen wir später. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät und dann hören wir uns
in 2 Wochen.
Bis dann.
Dankeschön.